Wir sind fast am Ende in unserer Reihe über die 10 Gebote. Nächste Woche haben wir den 1-Gottesdienst im Ravensberger Park und danach haben wir Jimmy Hong noch einmal hier als Gastsprecher, der über das Gebot über den Sabbat sprechen wird. Und heute darf ich noch mal über das 9. Gebot mit uns sprechen. Und da lese ich jetzt mal das 9. Gebot in unterschiedlichen Übersetzungen vor. Wir fangen an mit der Luther-Übersetzung. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Die Elberfelder-Übersetzung sagt, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als Lügenzeuge aussagen. Die Übersetzung Neues Leben, etwas moderner, sagt, du sollst keine falsche Aussage über einen deiner Mitmenschen machen. Und die neue evangelistische Übersetzung sagt, du sollst nichts Unwahres über deinen Nächsten sagen. Und da merken wir schon in den Übersetzungen, ja, das sind unterschiedliche Facetten, die da betrachtet werden. Oft haben wir ja bei dem Gebot so im Hinterkopf, dass es heißt, du sollst nicht lügen. So, aber das steht da eigentlich nicht. Für Lügen gibt es andere Wörter im Hebräischen, die gebraucht werden könnten. Hier geht es auch natürlich um Wahrheit sagen und nicht lügen, aber die eigentliche Aussage geht halt so in diese Richtung, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Die Frage ist, welche Situation ist denn damals vor Augen? Also was war so die Situation, in die hineingesprochen wurde? Und da geht es tatsächlich um eine Gerichtssituation. Weiß nicht, wart ihr schon mal im Gericht irgendwie als Zeuge oder so? Das ist eine spannende Geschichte, wo man dann irgendwie auftritt und wo man dann was sagen muss. Und da muss man teilweise unter Eid aussagen, dass man die Wahrheit sagt. Und damals, zur Zeit vom Volk Israel im Alten Testament, gab es jetzt keine Gerichtssäle. Es gab jetzt auch nicht den Richter und die Anwälte. Also war alles ein bisschen anders. Aber es gab auch Situationen und Fälle, wo Recht gesprochen werden musste. Und wie hat man das damals gemacht? Da waren die Ältesten des Ortes, des Dorfes, der Stadt. Und die waren anerkannte Autoritäten und die haben sich versammelt unter dem Stadttor. Also man hatte die Städte befestigt und dann gab es Tore, durch die man rein und rausgegangen ist. Und das war der Gerichtsplatz. Und dort kam man dann zusammen und hat dann gehört, was sagen denn die beteiligten Parteien über den Sachverhalt. Und dann hat man die Zeugenaussagen gehört und irgendwie auch geprüft. Und es war die damalige Gerichtssituation, um letztendlich zu gucken, was ist hier dran und wer sagt hier die Wahrheit und wie wollen wir entscheiden. Ich oute mich mal, ich gucke auch mal ganz gerne Krimis, weiß nicht, ob es euch auch so geht. Und in den allermeisten modernen Krimis, die man heute sieht, da spielt die Kriminaltechnik, die Forensik, eine besondere Bedeutung. Also da wird genau geguckt und wissenschaftlich geprüft, auch technisch geprüft, was haben wir denn hier an Beweismitteln? Und das spielt dann im Gerichtsverfahren eine wichtige Rolle, weil man dann nachweisen kann, ja, hier kommt die DNA von dem und hier ist das passiert und hier kommt irgendwie von den Kleidungsstücken irgendwie was. Und man hat ganz viele Beweismittel heutzutage. Damals hatte man ja diese ganze Geschichte noch nicht. Das heißt, wenn man jetzt entscheiden musste bei Gericht, was ist wahr, was ist falsch, dann hatte die Zeugenaussage von einer einzelnen Person oder von zwei Personen, die hatte massiv Gewicht, weil es eigentlich nichts anderes gab an großen Beweismitteln. Also wenn du Zeuge warst und du hast etwas gesehen und du hast es dann bestätigt, dann war der Angeklagte, der hatte dann Probleme, ja, weil klar war, hey, ich bin hier gesehen worden, wie ich Mist gemacht habe und jetzt muss ich irgendwie dran glauben. Und im Alten Testament war es ja so, wenn man die Gebote liest und alles in den Mosebüchern, dass es ja die Todesstrafe auch gab. Das heißt, je nachdem, was die Leute gemacht haben und wie sie dann gesehen wurden, wie sie Sachen gemacht haben, war die Konsequenz einer Zeugenaussage, der wird jetzt hier gesteinigt. Also eine Zeugenaussage hatte damals, finde ich, nochmal ganz, ganz anders Gewicht als vielleicht heutzutage, wo es sicherlich ein wichtiger Bestandteil ist, aber nicht so das alleinige Merkmal in einem Prozess. Und umso wichtiger war jetzt, dass der Zeuge vertrauenswürdig ist, dass er die Wahrheit sagt und dass der nicht aus Böswilligkeit, weil er dem Nachbarn eins auswischen will, dass der jetzt hier eine Lüge verbreitet. weil es massiv Konsequenzen hat, nicht nur für den Angeklagten, sondern für seine ganze Familie. Wenn jetzt hier, ich sag mal, der Familienvater zu Unrecht die Todesstrafe bekommen würde, dann hat die ganze Familie darunter zu leiden. Also wahnsinnige Konsequenzen. Letztendlich ist es eine Frage von Wahrheit, von Wahrhaftigkeit, von Ehrlichkeit, wo das ganze Rechtssystem ja drauf gebaut ist. Also es ist ja nicht unwichtig, ob jetzt jemand lügt oder nicht, sondern es ist wichtig, dass die Wahrheit gesagt wird, gerade vor Gericht. Und hier zeigt sich, wie stabil ist denn so eine Gesellschaft? Stell dir mal vor, wie wäre das denn, wenn Zeugen andauernd lügen würden und man wäre dem so ausgeliefert und dann würden Urteile gefällt werden, die gar nichts mit Gerechtigkeit zu tun haben. Was macht das mit einer Gesellschaft? Wie viel Angst kommt in die Beziehung hinein? Du musst immer Angst haben, dass dich irgendeiner mit irgendeiner Sache beschuldigt. Und dann stehst du dumm da, du kannst dich nicht wehren. Und auf einmal kippt die ganze Gesellschaft. Von daher ist dieses Gebot in erster Linie, wenn wir es jetzt erstmal so nehmen, wie es da steht, ohne jetzt in weitere Kontexte zu gehen, ist total wichtig, dass eine Gesellschaft stabil bleibt, indem dass sie ehrlich miteinander ist und wahrhaftig ist und nicht gerade hier im Gericht lügt. Einige von uns, die wir hier sitzen, kommen aus anderen Ländern und aus anderen Systemen, wo es vielleicht keine Demokratie gab, wo es vielleicht eine Diktatur gab oder wo Sachen so ein bisschen komisch waren und wo es kein Rechtssystem gab, wo man wirklich Recht einfordern konnte, sondern man war irgendwie ausgeliefert. Und das ist ein schlimmes Gefühl, glaube ich. Also ich kenne es selbst nicht, weil ich hier in Deutschland immer aufgewachsen bin und nichts anderes kenne. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du in einem Land aufwächst, wo es nicht um die Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit geht, dann hast du schlechte Karten. Besonders wenn du vielleicht Christ bist und Christen nicht die Mächtigen sind. Oder wenn du arm bist und du hast kein Geld, du hast nicht irgendwie eine Lobby, die mit dir unterwegs ist, dann bist du diesem System ausgeliefert. Wie schlimm ist das? Es entspricht nicht der Würde des Menschen. Und ich glaube, Gott hat all das im Blick, auch für eine Gesellschaft, auch für das Volk Israel. Und er sagt in den 10 Geboten, hey, rede nicht falsches Zeugnis über deinen Nächsten. Weil es schadet nicht nur dem Einzelnen, sondern es schadet der ganzen Gesellschaft. Man wird sonst zum Spielball der Mächte. Ich glaube, wir können in Deutschland unendlich dankbar sein für unsere Demokratie und für unser Rechtssystem. Jetzt denkst du vielleicht, naja gut, aber ist ja auch nicht alles perfekt und so. Ja, die sind total überfordert, ganz viele Fälle und Akten liegen auf dem Schreibtisch, es zieht sich ewig hin. Und auch hier gibt es Situationen und Fälle, wo man sagt, das ist jetzt auch nicht gerecht, weiß ich alles. Aber das System als Ganzes ist sehr, sehr gut im Vergleich zu ganz vielen anderen Ländern. Deswegen sollten wir dankbar sein und wir sollten das versuchen, mit unseren Möglichkeiten zu bewahren. Dass Sachen nicht wegkippen und dass wir nicht irgendwie in Situationen hineinrutschen, wo wir letztendlich dann zurückerinnern und denken, Mensch, damals war es doch viel, viel besser und jetzt sind wir ganz in einer anderen Situation. Auch unser Rechtssystem basiert darauf, dass Zeugen die Wahrheit sagen und zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie einen Meineid schwören, wenn sie unehrlich sind in ihren Aussagen. Ich möchte mit uns einen Schritt weitergehen im Alten Testament nach diesen 10 Geboten. Wir sind hier im 20. Kapitel vom 2. Buch Mose. Da kommen ja noch etliche Kapitel, wo ganz viele Fallbeispiele genannt werden, die Mose aufgeschrieben hat, die Gott inspiriert hat, wo es um einzelne Lebenssituationen aus dem Alltag geht, wie jetzt diese 10 Gebote heruntergebrochen werden, wie man sich verhalten soll. Also praktisch eine Auslegung von diesen 10 Geboten für die Praxis des damaligen Volkes Israel. Und da schauen wir mal hinein, weil da bekommen wir noch so ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen hier, damit das ein bisschen lebendiger wird, worum es noch geht. 2. Mose 23, die Verse 1 bis 3 und 6 bis 9. Dort steht: Verbreitet keine Gerüchte, macht keine falschen Zeugenaussagen für einen Menschen, der Böses getan hat. Schließt euch nicht der Mehrheit an, wenn sie Böses plant. Wenn ihr im Zeugenstand steht, verdreht nicht das Recht, weil ihr euch von der Meinung der Mehrheit beirren lasst. Begünstigt in einem Rechtsstreit niemand, nur weil er arm ist. Verweigert einem Arm eures Volkes bei einer Gerichtsverhandlung nicht sein Recht. Tragt nicht durch Falschaussagen vor Gericht dazu bei, dass ein Unschuldiger zum Tod verurteilt wird. Denn ich werde es nicht zulassen, dass der Schuldige ungestraft davonkommt. Nehmt keine Bestechungsgeschenke an, denn Geschenke machen die Sehenden blind und verdrehen den Sachverhalt. Ihr sollt keinen Ausländer unterdrücken. Ihr wisst, wie es ihm zumute sein muss, denn ihr seid selbst Ausländer in Ägypten gewesen. Das ist ein Sammelsurium, wo ganz viel, finde ich, von Gottes Herzschlag rüberkommt. Wie schaut er denn auf die Dinge? Und was ist für ihn wichtig? Und wie wünscht er sich für sein Volk, für das Volk Israel damals, wie das Volk leben soll und auch stabil als Gesellschaft leben soll? Und ich finde, man kann vieles davon nehmen und sich abschauen. Ich möchte in ein paar Punkte nochmal reingehen und da reinzoomen. Ein Punkt gleich am Anfang: Verbreitet keine Gerüchte. Verbreitet keine Gerüchte. Wie schnell sind wir dabei, Gerüchte zu verbreiten? Das ist irgendwie scheinbar in uns Menschen so drin, dass wir da so einen Hang zu haben, wenn wir irgendwie was hören über irgendwen, dass es uns irgendwie eine Befriedigung zu geben scheint, dass wir das dann anderen ganz schnell weitersagen. Ganz egal, ob wir das geprüft haben, ob wir wissen, ob es wirklich so ist, ob wir uns mit der ganzen Geschichte auskennen, aber irgendwie ist das wie so ein Reflex und dieser Reflex ist nicht gut. Dieser Reflex ist schädlich, weil es ist total schnell so, dass der Ruf eines Menschen beschädigt wird durch solche Gerüchte. Damit der Ruf eines Menschen sich aufbaut und Vertrauen da ist, musst du teilweise Jahre investieren. Und dann kommt vielleicht eine Geschichte, wo Gerüchte kursieren und schwuppdiwupp bricht das erstmal alles zusammen. Ob es so ist oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Aber Gerüchte schwirren herum und machen Dinge kaputt. Deswegen sagt das Wort Gottes hier: Verbreitet keine Gerüchte, sondern schaut genau hin. Seid nicht schnell beim Reden, sondern hört hin und verifiziert die Sachen, prüft die Dinge, die an euch herangetragen werden. Lasst uns nicht mit Halbwissen agieren. Lasst uns nicht nur eine Seite der Story anhören, sondern wenn beide Seiten und dann immer noch uns fragen, wie können wir gut damit umgehen. Wir sollten nicht ungefiltert die Sachen raushauen, so nach der Manier der Klatschpresse, und einfach uns an Skandalen freuen. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist es letztendlich, den guten Namen auch von anderen Menschen, den guten Ruf zu bewahren und dafür zu sorgen, dass jeder seine Würde behält. Lass uns nicht vorschnell urteilen. Was wird hier noch deutlich in diesem Abschnitt, den ich gelesen habe? Ich finde, es wird deutlich, dass Gott ein Anliegen hat, ein großes Anliegen für die Ausgegrenzten der Gesellschaft, für die Armen, für die, die am Rand stehen. Und wenn du das ganze Alte Testament liest und die ganzen Gesetze dir anschaust, dann stellst du es immer und immer wieder fest: Gott stellt sich nicht auf die Seite der Starken und der Mächtigen, sondern er stellt sich bewusst auf die Seite derer, die keine Macht haben und die wenig Geld haben und die irgendwie so am Rande der Gesellschaft dahin dümpeln. Und er hat ein besonderes Herz, diese Menschen zu schützen, weil sie schutzbedürftig sind. Hier ist davon die Rede, dass Gottes Herzschlag auch den Ausländern gehört. Und auch in Israel, ist ja auch interessant, ist ja schon ewig her, tausende von Jahren, auch in Israel gab es jetzt nicht nur Leute vom Volk Israel aus den 12 Stämmen, sondern es gab Menschen aus anderen Völkern, die vielleicht vorher da gelebt haben oder die da reinkamen, weil sie vielleicht geflüchtet sind, weil sie irgendwie gedacht haben, dass auch die Kultur und die Religion des Volkes Israel spannend ist, weil da viel mehr Freiheit ist und viel mehr irgendwie von der Würde des Lebens auch abgespürt werden kann, als in den Kontexten, wo sie herkamen. Also es gab damals auch schon Migration, ist kein neues Thema heute. Und Gott sagt, hey, unterdrückt den Ausländer nicht in eurer Mitte. Und er verknüpft das mit der Geschichte des Volkes Israel, weil er sagt, ihr seid ja selbst Ausländer gewesen, als ihr in Ägypten wart, damals. Das heißt, ihr wisst ja eigentlich, wie sich das anfühlt, irgendwie in einer fremden Kultur zu sein, irgendwie auch unterdrückt zu sein, nicht in einer machtvollen Position zu sein. Vergesst das nicht, vergesst eure eigene Geschichte nicht, sondern kümmert euch um den Ausländer in eurer Mitte. Wir fahren ja alle irgendwie gerne in Urlaub, jedenfalls, glaube ich, die meisten von uns. Ich fahre gerne nach Frankreich in Urlaub. Ja? Und ich hatte Französisch in der Schule und kann ein bisschen Französisch. Und ich fühle mich in dem Land sehr wohl und fühle mich da nicht ausgegrenzt. Aber jetzt kommt das Beispiel eigentlich. Ich weiß von vielen, die kein Französisch können und dann in Frankreich Urlaub machen und dann versuchen, mit Deutsch oder Englisch irgendwie klarzukommen. Das ist nicht so einfach. Die haben da oft so Negativerfahrungen im Kontakt dann mit den Franzosen, weil die Franzosen, ein stolzes Volk, ja, die lassen einen nicht so ran, sondern die geben einem sehr stark das Gefühl, wenn du nicht mit Französisch ankommst, irgendwie hast du hier ein Defizit, du bist irgendwie komisch, die grenzen sich irgendwie ab und lassen das einen spüren. Vielleicht warst du selbst mal in Frankreich oder in einem anderen Land und kannst sagen, ja genau, das ist einfach kein schönes Gefühl. Das ist kein schönes Gefühl, in einem Land zu sein, wo du irgendwie das Gefühl hast, ich komme hier nicht so richtig durch, ich bin hier nicht so richtig dabei, ich bin ein Fremdkörper. Jetzt muss ich hier irgendwie gucken, wie ich meine Baguette bekomme, ohne dass ich das bestellen kann vielleicht. Okay, ihr wisst, was ich meine. Wie ist das jetzt aber, wenn du nicht nur im Urlaub bist für 2 Wochen und dann wieder nach Hause fährst, wo du alles kennst und du kannst dich da ausbreiten und du hast da dein Haus, deine Wohnung und dein Einkommen, sondern wenn du als Ausländer in einem Land bist, wo du die Kultur nicht kennst, die Gepflogenheiten kennst du nicht, die Sprache kennst du nicht wirklich, du hast nicht das Geld wie die anderen, du hast nicht das Netzwerk von Verbindungen, du bist eigentlich recht alleine, wenn du ankommst, und musst trotzdem in einem Land klarkommen und du bist eben nicht im Urlaub, du kannst nicht in dein Heimatland, weil da ist vielleicht Krieg oder da geht es den Leuten nicht gut. Du bist hier. Und das fühlt sich, glaube ich, nicht immer so schön an. Es ist, glaube ich, sehr herausfordernd. Und wir haben Leute auch in unserer Gemeinde, die kommen aus unterschiedlichen Ländern und jeder hat seine Geschichte. Und ich möchte dir vom Wort Gottes her zusprechen, Gott sieht dich. Gott sieht dich mit diesen ganzen Kämpfen. Gott sieht dich mit den ganzen Herausforderungen, die das mit sich bringt, als Fremder in einem Land zu leben. Gott sieht deinen Schmerz. Gott sieht auch die Sehnsucht, irgendwie doch noch mal nach Hause zu können, aber vielleicht doch nicht zu können, weil da halt Krieg ist, diese Zerrissenheit. Gott sieht diese Baustellen, auch die Zweifel, ist das der richtige Weg? Werden wir hier jemals ankommen? Auch mit wenig Geld klarkommen zu müssen. Gott schaut nicht weg. Gott fokussiert sich nicht nur auf den, wo alles rosig ist, sondern Gott konzentriert sich auch auf dich. Er hat dich im Blick. Er hat dich im Blick. Und dieser Herzschlag, den ich hier in diesem Text abspüre, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde, als Christen, diesen Herzschlag mitnehmen und mehr zum Leben erwecken. Dass wir nicht so sehr bei uns sind und denken, naja gut, ich bin hier schon immer deutsch, ich habe hier, was ich brauche, sondern dass wir sagen, es geht nicht nur darum, den Ausländer nicht zu unterdrücken, sondern positiv formuliert gilt es darum, den Ausländer zu unterstützen und sich um ihn zu kümmern, weil er ist mein Nächster. Er ist mein Nächster. Der sieht vielleicht fremd aus, der kann meine Sprache nicht, aber biblisch gesehen ist das mein Nächster. Und nicht nur derjenige, der so ist wie ich. Meines Erachtens gehört das dazu, zu einem wahrhaftigen Leben als Christ. Wir haben über die Titel, über die Predigt den Titel geschrieben, wahrhaftig reden, ja, es geht um wahrhaftig reden, aber das größere Thema ist, wie kann ich wahrhaftig leben? Und zum wahrhaftigen Leben als Christ gehört es, dass ich keine Unterschiede mache, was Hautfarbe angeht, was Sprache und Kultur angeht, sondern dass ich ein Reich Gottes Verständnis habe und sage, ich bin als Christ hier hingestellt und mein Job ist es, den Ausländer nicht zu unterdrücken, sondern mich um ihn zu kümmern, weil Gott ihn liebt. Ich möchte dir einen ganz konkreten Vorschlag machen, wie das aussehen könnte. Manchmal braucht man ja konkrete Dinge. Wir haben ja, habe ich gesagt, wir haben einige Ausländer bei uns. Wir haben eine große Gruppe aus Eritrea, aus Äthiopien da. Und Ausländer, zwangsläufig, weil sie die Sprache und das System nicht kennen, die sind ja herausgefordert mit ganz viel deutscher Bürokratie. Wir sicherlich auch, ja so, wir haben auch unsere Probleme. Aber umso mehr diejenigen, die sich gar nicht auskennen. Und immer wieder brauchen diese Leute Hilfe, praktische Hilfe. Leute, die mit ihnen die Sachen ausfüllen, die ihnen erklären, wie läuft das denn mit Kindergeld und so weiter. Die vielleicht auch mal mit zum Amt gehen und so. Wenn du irgendwie denkst, hey, ich habe so ein bisschen den Durchblick hier, ich kann helfen, ich habe keine Berührungsängste, dann melde dich doch gerne bei mir, weil bisher sind das nur wenige einzelne Personen, die hier tätig unterwegs sind und eigentlich wäre es cool in einer großen Gemeinde, wenn wir hier mehr Leute sind, die einfach anpacken und diesen Herzschlag Gottes weitertragen. Also komm gerne nach dem Gottesdienst oder später auf mich zu, schreib mir eine Mail, wenn du hier helfen möchtest. Jetzt sagst du vielleicht, Nico, boah, ja, großes Thema, ne, so und Migration, Ausländer und wie soll das in Deutschland weitergehen, wenn viele Menschen immer mehr kommen und so, kann dann die Gesellschaft nicht kippen und so. Und das ist ein großes, ein schwieriges Thema. Und es ist wichtig, dass die Politik dieses Thema auch greift und sich Gedanken macht, absolut. Die Frage ist aber, was ist unser Job als Christen? Und manchmal denke ich, reden wir auch so wie auf Stammtischniveau über solche Themen und tauschen uns da aus und so. Und da kann man viel philosophieren und da kann man auch seine Meinung haben und kann man auch kritisch draufschauen, zu Recht auch an etlichen Punkten. Aber lass uns darüber nicht vergessen, was ist denn unser eigentlicher Job als Christen? Und unser eigentlicher Job ist es meines Erachtens, dass wir uns um den Nächsten kümmern, der hier ist in unserem Land. Unser Job, mein Job als einzelner Christ ist es nicht, die großen politischen Räder zu drehen, die ich eh nicht steuern kann und so. Klar, ich kann mir meine Meinung bilden, wunderbar. Aber auch da gilt es, nicht simple Lösungen im Kopf zu haben für komplexe Themen. Damit ist keinem geholfen. So funktioniert es nicht. Lasst uns den einzelnen Menschen sehen und uns um den Einzelnen kümmern. Interessant ist aber auch hier in unserem kleinen Bibelabschnitt, Vers 3, begünstigt in einem Rechtsstreit niemand, nur weil er arm ist. Aha, also wir haben hier auch ein Gegengewicht. Das ist nicht die Aussage, ich sag mal, die Armen haben immer Recht oder die Ausländer haben immer Recht oder so. Nee, sondern ausgewogen. Lass uns mal draufschauen. Und natürlich gibt es Situationen und Fälle, wo man sagen kann, hey, hier ist auch irgendwie Schuld und hier sind auch Schwierigkeiten. Und Gottes Anliegen ist Wahrhaftigkeit. Es geht um Wahrhaftigkeit. Es geht nicht um ideologische Grabenkämpfe, wo du immer nur in die eine Kerbe schlägst, sondern es geht darum, wahrzunehmen und wahrhaftig zu sein, ehrlich zu sein, die Wahrheit auszusprechen und dementsprechend zu reagieren. Finde ich ganz interessant, dass das hier in dem Bibeltext auch zu finden ist. Mein Eindruck ist, in Deutschland, in unserer Gesellschaft, dass an dieser Stelle was wegbricht. Dass es viel zu schnell dazu kommt, dass man in diesen Grabenkämpfen unterwegs ist, links und rechts, wir gegen die, und dass man gar nicht mehr in der Mitte sein kann, um zu sehen, was ist denn hier eigentlich los, was ist denn die Wahrheit der ganzen Geschichte. Es gibt keine objektive Wahrheit mehr, sondern es gibt immer nur eine emotionale Wahrheit. Ja? Also es gibt immer nur die Fake News und die kann ich mir selbst zusammenbasteln. Und das ist eine ganz große Gefahr. Das ist eine ganz große Gefahr. Aber die Wahrheit, die ist oft in der Mitte, da wo Ideologie nicht so den Raum hat, sondern wo ich einfach draufschauen kann, was ist denn hier objektiv richtig und falsch. Und da kann eine Gesellschaft auch zur Ruhe kommen und sich stabilisieren. Okay, politischer Exkurs beendet. Ich möchte uns 10 Impulse mitgeben für wahrhaftiges Reden. Also wie kann ich jetzt wahrhaftig reden im Alltag? Ganz praktisch, worum geht's? Was kann ich mir vornehmen, wenn ich jetzt hier aus dem Gottesdienst gehe? Was sind Punkte, die ich mir aneignen könnte, wo ich mich auch überprüfen kann? Wie geht's mir damit? Ganz kurz gehe ich da durch. Erstens, rede die Wahrheit, also entscheide dich für die Wahrheit, aber rede die Wahrheit in Liebe. Es geht nicht immer darum, nur die Wahrheit rauszuhauen und dann verletzt diese Wahrheit den anderen, weil das gar nicht eingebettet ist in eine liebevolle Beziehung, sondern das biblische Denken von Wahrheit ist immer ein Beziehungsdenken. Rede die Wahrheit in Liebe. Liebst du den Menschen, dem du die Wahrheit sagen willst, oder ist der dir total egal? Hauptsache, du sagst die Wahrheit. Dann ist dann so eine Härte da, die nicht hilfreich ist. Deswegen nimm dir Jesus als Vorbild, der hat die Wahrheit in Liebe geredet. Und dann hat es auch Auswirkungen, dann hat es auch Frucht, dann hat es auch irgendwie den Charakter Gottes. Zweitens, verzichte darauf, schlecht über andere zu reden. Und das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen müssen. Verzichte darauf, schlecht über andere zu reden. Bleib doch bei dir. Und entscheide dich für das Positive. Entscheide dich darauf, Menschen zu ermutigen und stark zu machen, auch in dem, wie du über sie redest. Und konzentriere dich nicht auf die ganzen Defizite, auf das, was nicht funktioniert. Wozu soll das gut sein? Wem soll das helfen? Drittens, erzähle nicht ungeprüft Dinge weiter. Habe ich eben über die Gerüchte schon was zugesagt. Viertens, wenn du von dir erzählst, also wenn du irgendwelche Geschichten von dir erzählst, Storys aus deinem Leben oder aus deinem Alltag, dann übertreibe nicht. Dann mach das nicht wahnsinnig bombastisch und doll und toll und eigentlich war es gar nicht so toll, sondern es war so Standard. Das ist auch eine Form von Lüge. Das ist nicht gesund. Frag dich mal, warum tendierst du vielleicht dazu, dass du das machst? Was willst du da in dir kompensieren an innerer Schwäche? Warum möchtest du überhaupt andere Menschen beeindrucken? Fragezeichen. Fünftens, sei genauso wahrhaftig und liebevoll, wenn du auf Social Media kommunizierst. Also wir sind ja hier als Menschen unterwegs und da können wir uns oft irgendwie zusammenreißen so und kriegen das ganz gut hin, weil wir den anderen sehen, wir sehen die Reaktion und so. Da haben wir auch das von klein auf so gelernt. Social Media im Internet, da sieht man die Leute nicht, aber die kommunizieren ja trotzdem miteinander und die kommunizieren aber nicht so liebevoll, wie es eigentlich gut wäre. Und da passieren viele Verletzungen, viele Missverständnisse. Pass doch auf, wie du wo kommunizierst und besser du kommunizierst immer als Christ, wie du als Christ kommunizieren solltest, ob da jetzt die Person vor dir ist oder ob du da nur einen Namen hast oder was auch immer im Internet, sei derselbe, sei wahrhaftig in dir. Sechstens, prüfe die Fakten, wenn du Dinge postest oder weiterleitest. Hau die Sachen nicht einfach so raus, sondern auch da guck, dass du wahre Dinge kommunizierst und weiterleitest und nicht irgendwelche Lügengeschichten, die irgendwo entstanden sind und die keiner geprüft hat, die ganz viel Emotionen erwecken und ganz viel schüren an unguten Dingen, ist nicht hilfreich. Ist nicht hilfreich. Siebtens, lerne eigene Fehler offen einzugestehen und nicht durch Ausreden zu verschleiern. Sei auch da wahrhaftig, da wo du Fehler gemacht hast, wo Dinge nicht gut gelaufen sind, entschuldige dich auch dafür und schau hin und sag, ja, stimmt, das tut mir leid, da war ich nicht gut unterwegs. Gehört mit dazu, wahrhaftig zu reden. Bleibe in Schule, Studium und Beruf ehrlich. Sei nicht nur ehrlich hier im Gemeindekontext. Wenn du deine Facharbeit schreibst oder deine Bachelorarbeit oder was auch immer, dann bleib bei den Regeln und greif nicht irgendwo in Quellen rein, die du dann nicht angibst und letztendlich hast du dann was geschaffen und du weißt, es war unehrlich. Ist nicht gut. Bleib wahrhaftig. Und such dir nicht in der Arbeitswelt den eigenen Vorteil, weil du denkst, Mensch, wenn ich das jetzt verschweige oder wenn ich den anschwärze, dann stehe ich besser da bei dem Chef und dann bekomme ich die Gehaltserhöhung. Das ist langfristig schädlich und nicht tragbar aus Gottes Sicht. Bleib wahrhaftig, sei ehrlich. Neuntens, behandle vertrauliche Gespräche als vertraulich und nicht als Steinbruch für Klatsch und Tratsch. Wenn jemand mit dir redet im vertraulichen Rahmen und dir Dinge mitteilt, die wirklich vom Herzen kommen und das ist der abgesteckte Rahmen, wo du weißt, das ist eine Vertrauensbeziehung, dann geh nicht damit hausieren und zerstöre damit das Vertrauen. Da geht was kaputt, auch in einer Gesellschaft, vielleicht auch in einer Gemeindegesellschaft, sondern bleib da in diesem vertraulichen Rahmen. Zehnter und letzter Punkt hier. Urteile nicht über andere, bevor du sie nicht wirklich verstanden hast. Wir sind schnell dabei, uns irgendwelche Urteile zu bilden und etwas zu sagen über andere, ohne die ganze Geschichte zu kennen. Und wir machen uns nicht die Mühe, die ganze Geschichte zu kennen, weil das ist ja viel zu anstrengend, sondern Hauptsache, wir haben ein Urteil getroffen und dann bleiben wir darin fest. Ist nicht hilfreich. Ich möchte mit zwei Bibelstellen schließen. Einmal lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 44. Jesus ist in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern da und da sagt er harte Worte zu ihnen, die wirklich auch treffen und auch anstößig für die Leute sicherlich waren. Er sagt zu den Pharisäern, ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Krasse Worte so, ja, die deutlich machen, wie übel der Teufel ist von seinem Wesen her, dass sein ganzes Wesen aus Lug, aus Trug, aus Täuscherei besteht, wo er uns Menschen mit infiltrieren will und wo er uns auf seine Seite ziehen will. Das heißt, wenn wir mit Unehrlichkeit zu tun haben, wenn wir mit Lüge und Trug zu tun haben, mit Unwahrhaftigkeit, dann sind wir eigentlich auf der Seite des Teufels, ob wir es wollen oder nicht. Wir spielen seine Spiele mit. Wir sind gefangen in seinem Denkmuster. Und ich behaupte mal, alle, die wir hier sind in diesem Raum, wir sagen, ja, das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja gar nicht hier unterwegs sein und wir wollen nicht so ticken wie der Teufel. So. Sondern wir sind ja Kinder des Lichts. Wir sind mit Gott unterwegs, wir sind mit Jesus unterwegs. Das ist doch hier, wo wir stehen. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Aber manchmal kann es sein, dass auch so eine Predigt wie heute, so ein Bibeltext, so ein Gebot, uns irgendwie berührt und vor Augen führt, dass wir klarkriegen, Mensch, ich bin gar nicht so wahrhaftig, wie ich vielleicht gerne wäre. Vielleicht tendieren wir dazu, in manchen Situationen immer die Unwahrheit rauszuhauen, um uns selbst irgendwie zu schützen oder größer zu machen als andere. Manchmal gibt es solche Geschichten über Generationen in Familien und wir lesen es auch in der Bibel, ja, also hier Abraham, Isaak und Jakob, da war das Thema Lüge in der ganzen Generationenreihe immer präsent. Manchmal lernen wir von unseren Eltern oder Großeltern, ja, manchmal ist es besser einfach zu lügen, so, und dann machen wir das auch so, aber das ist nicht hilfreich. Es ist viel hilfreicher, an der Stelle zu realisieren, ich brauche hier Veränderung, ich brauche Erneuerung, ich muss weg von dieser Seite und ich muss noch mehr auf die Jesus-Seite gehen. Die Musiker können schon mal nach vorne kommen. Ich habe noch einen letzten Bibelvers, der uns sehr wohl bekannt ist, Johannes 14, Vers 6, wo Jesus über sich sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und jeder, der zum Vater kommen will, der muss durch ihn zum Vater. Es geht keinen anderen Weg zu Gott als durch Jesus. Und Jesus ist die Wahrheit. Er ist die Wahrhaftigkeit in Person. In der Offenbarung wird Jesus beschrieben als der treue und wahrhaftige Zeuge, der für die Dinge Gottes Zeugnis gibt, der nicht lügt, der nicht mit Trug unterwegs ist, sondern der Gott repräsentiert in dieser Wahrhaftigkeit. Und weil Jesus in dieser Wahrheit unterwegs war und ist, deswegen strahlt Gottes Herrlichkeit aus ihm heraus. Weil da nicht Mauschelei dabei ist, weil da keine Unehrlichkeit dabei ist, sondern weil er die Heiligkeit Gottes in sich trägt. Und wenn du spürst heute an diesem Tag, während dieser Predigt, Mensch, ich habe hier meine Baustellen. Ich bin hier an unterschiedlichen Punkten, spüre ich, das ist nicht so, wie es sein soll. In deinem Reden, in deinem Denken über andere vielleicht auch, vielleicht in dem Punkt, wie denkst du über Ausländer, so. Was auch immer es ist, aber ich lade dich ein, dass du letztendlich umkehrst, dass du Buße tust an diesen Punkten, dass du sagst, ich möchte ganz bewusst noch einmal mich an Jesus binden und von ihm lernen und sein Leben in mir mehr Raum geben, weil er ist die Wahrheit. Du kannst dich anstrengen und kannst sagen, hey Nico, und ab morgen nur noch die Wahrheit, und dann so aus eigener Kraft, du kannst dich versuchen zu verändern, und ich sag dir, das geht nicht so richtig gut, weil du kannst dich nicht so doll verändern, wie du Veränderung brauchst. Aber Gott kann dich verändern, weil er dich geschaffen hat und weil er mit seinem Geist in dir wirken möchte. Geh doch zu ihm und lad ihn ein und sag, hier bin ich. Ich brauche Veränderung, weil ich möchte ein wahrhaftiger Christ sein. Ich möchte wahrhaftig reden. Ich möchte dich, Jesus, repräsentieren. Ich möchte dein Leben leben. Lass uns ein, dass wir aufstehen und dass wir in dieser Haltung einfach nochmal ins letzte Lied gehen und Jesus ganz persönlich deine Antwort geben. Vielleicht magst du auch nach dem Gottesdienst noch das Gespräch suchen oder zum Gebetspunkt gehen und da irgendwie was aufräumen, Lasten ablegen, dann ist das sehr gut möglich. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, du bist die Wahrheit. Und da, wo die Wahrheit ist, da ist das Leben. Und da breitet sich das Leben aus und da geht es uns als Menschen gut. Jesus, du siehst uns, wie wir hier sind, mit unseren Lebenssituationen, im Alltag auch, wie wir unterwegs sind. Wie viel Wahrhaftigkeit da ist oder auch nicht. Und ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du unser Leben neu füllst mit dem Leben von Jesus Christus, mit dem Leben des himmlischen Vaters, mit dem Leben aus dem Geist Gottes. Herr, wir wollen Menschen sein, die wahrhaftig sind. Tausche du alles aus, nimm du alles weg, was Lüge und was Betrug ist und Unehrlichkeit und Schlechtmacherei und Gerüchteküche. Das wollen wir nicht leben, sondern wir wollen das Gute leben. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, auch als Gemeinde, wo Wahrheit sich ausbreitet und wo wir aus der Wahrheit herauskommen. Herr, das soll Auswirkungen haben über unsere Gemeinde hinaus, in unsere Nachbarschaft hinein, in unsere Gesellschaft hinein. Lass uns Menschen sein, die für die Wahrheit einstehen, die für die Wahrheit kämpfen, die die Wahrheit hochhalten, die sich nicht eins machen mit irgendwelchen Lügengebäuden. So bete ich darum, dass du uns dienst durch deinen Heiligen Geist, so wie wir es brauchen und wie es deinem Willen entspricht. Amen.